Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Kennt ihr diese Situation, dass ihr vielleicht zum Arzt oder zur Ärztin geht oder ins Krankenhaus und eure Symptome schildert, aber diese werden einfach nicht ernst genommen? Das nennt man Medical Gaslighting. Und ich freue mich total, dass ihr heute in diese Folge wieder reinhört, denn wir möchten hier jetzt mal darüber sprechen, was Medical Gaslighting eigentlich für Auswirkungen hat. Ich arbeite ja selber schon seit vielen Jahren auf der Intensivstation und in der zentralen Notaufnahme und ich habe natürlich insbesondere in der Notaufnahme unzählige Kontakte mit Menschen gehabt, die mit sehr viel unterschiedlichen Symptomen die Notaufnahme aufgesucht haben. Und immer wieder gab es Situationen, wo Symptome sehr diffus vielleicht erklärt wurden, wo vielleicht die Schilderungen auch nicht ganz zu den Vitalparametern gepasst haben. Und dann habe ich immer wieder auch leider die Erfahrung gemacht, dass auch Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch Aussagen getroffen haben wie, sie können ja gar keine Atemnot haben, ihre Sauerstoffsättigung ist doch bei 100%. Oder wie können sie denn jetzt Schmerzen haben? Sie haben doch gar keinen hohen Puls und eigentlich sitzen sie ja auch ganz entspannt. Und das ist wirklich schon Medical Gaslighting. Hier werden wirklich Patientinnen und Patienten in der Situation nicht ernst genommen. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten, sondern mittlerweile hört man diese Geschichten wirklich sehr, sehr häufig. Und es gibt dafür bestimmt auch einige Gründe, die ich euch in der heutigen Folge auch ein bisschen näher bringen möchte. Ich möchte euch aber nochmal irgendwie so ein bisschen einordnen. Also Symptome sind immer individuell. Das heißt, jeder von uns nimmt Symptome anders wahr. Ich kann ein ganz anderes Schmerzempfinden haben als vielleicht eine andere Person. Und das heißt aber nicht, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jemand, der sehr leidet, wenn er Schmerzen hat. Und dann gehe ich irgendwo hin und dann ist das sehr theatralisch. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen und krümme mich dort vor Schmerzen und symbolisiere das richtig nach außen, dass ich Schmerzen habe. Und dann gibt es vielleicht eine Person, die noch stärkere Schmerzen hat oder mindestens genauso viel Schmerzen wie ich gerade, die vielleicht eher introvertierter ist und das nicht nach außen zeigt und das sozusagen nicht ersichtlich macht. Und dann erleben wir da immer so ein bisschen eine Dissonanz, denn oft ist es so, dass die Menschen, die das natürlich sehr impulsiv nach außen zeigen, dass sie vielleicht ernster genommen werden oder sogar ganz im Gegenteil, dass man sagt, ach, das ist so theatralisch, die spielen das doch nur, die können gar nichts haben. Und das darf eigentlich im professionellen Setting nie passieren. Schmerzen müssen immer erstmal ernst genommen werden, egal wie sie geäußert werden. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt, weil Symptome sind halt einfach wahnsinnig unterschiedlich und jeder nimmt sie individuell anders wahr. Und deshalb müssen wir im professionellen Setting unbedingt darauf achten, dass wir niemals unsere eigene subjektive Einschätzung dort mit reinnehmen, sondern dass wir objektiv bleiben und die subjektive Wahrnehmung der Patientinnen und Patienten ernst nehmen. Das ist erstmal eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und es gibt so ein paar Erkrankungen oder auch Faktoren, die Medical Gaslighting so ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch befeuern können. Und da ist es ganz oft so, dass wir bei hormonell bedingten Beschwerden, bei chronischen Erkrankungen, bei Symptomen, die vielleicht auch noch nicht so gut erforscht sind, viele von euch haben vielleicht schon von Long-Covid gehört, dass wir da halt einfach eine schwere Einschätzung haben über die Symptome, weil sie vielleicht auch sehr unterschiedlich ausfallen, weil sie sehr breit gestreut sind und weil es vielleicht auch wenig Forschungen in diesen Bereichen gibt. Und das sind natürlich dann immer irgendwie so ein bisschen Faktoren, wo Medical Gaslighting natürlich dann eher vorkommen kann. Gleichzeitig, und da müssen wir auch sagen, hat unser System natürlich auch Lücken. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dann habe ich ganz, 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 ganz wenig Zeit nur mit dem. Also ich muss wirklich kurz und knapp sagen, was Sache ist und muss es schnell erklären, weil er so kurz angebunden ist, dass er sich eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, meine Symptome gar nicht, also er kann sich die ja gar nicht richtig anschauen, er kann gar keine Ursachenforschung machen, weil die Zeit so begrenzt ist, dass es halt einfach nur eine klitzekleine Momentaufnahme ist. Und ganz oft kommen da ja auch die Symptome gar nicht, sage ich jetzt mal so, explizit vor und dann, ja, war es das schon. Also das heißt, die Anamnese ist einfach sehr verkürzt und auch sehr lückenhaft, wenn teilweise sogar überhaupt gar nicht vorhanden. dann haben wir ein Riesenproblem, was Vorurteile und auch Schubladendenken bedeutet. Bestes Beispiel, Frauen werden einfach immer noch anders behandelt als Männer, werden auch anders wahrgenommen, insbesondere auch in der Notaufnahme verhalten die sich auch unterschiedlich und die Forschung hat hier extreme Lücken. Ich hatte ja hier auch schon eine Folge mit der Annika, wo wir über Endometriose gesprochen haben und alleine da hat man ja auch schon gemerkt, was für ein langer Leidensweg mit den Symptomen überhaupt erstmal bestritten werden muss, bis dann irgendwann jemand mal sagt, ach, vielleicht könnte es ja doch was anderes sein und man hat dann Glück, dass man an die richtige Person kommt und dann auch mal eine Diagnose gestellt wird. Also das ist ein Riesenproblem in unserem System, dass Frauengesundheit einfach nicht so gut erforscht ist wie Männergesundheit und das muss sich dringend ändern. Ein weiteres Problem ist auch, dass wir mit Menschen aus anderen Kulturen teilweise auch nicht korrekt umgehen. Und das kann ich aus meinem direkten Umfeld, aus der Notaufnahme auch leider so bezeugen. Denn ich habe auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, die, ja, dieses Wort, ich finde es wirklich absurd, aber Mittelmeersyndrom, das habt ihr sicherlich schon mal leider gehört. Das soll einfach bedeuten, dass Patientinnen und Patienten, die aus dem, ich sag jetzt mal, Mittelmeerraum kommen, dass sie sehr theatralisch sind, wenn sie Schmerzen haben. Also, dass sie sich besonders äußern, dass sie halt das alles irgendwie ein bisschen schlimmer darstellen. Und das bedeutet immer, wenn man diese Aussage trifft, dass man die Menschen nicht ernst nimmt und sie aufgrund ihrer kulturellen Herkunft benachteiligt. Also, ich habe das ganz oft erlebt, dass da gesagt wurde, ach, die müssen das ja so äußern, die tun ja nur so nach außen, aber der hat ja eigentlich gar nicht so doll Schmerzen. Und das sind No-Go-Aussagen, die aber leider tagtäglich in Deutschland immer noch stattfinden. Und das ist wirklich absurd und das darf so nicht sein. Ja, ich habe gerade angesprochen, Gesundheitsversorgung, auch geschlechterspezifisch ist super unterschiedlich. Also das sind so ein bisschen die Faktoren, die in meinen Augen auch sehr, sehr, sehr doll da reinspielen. Und das sind auch Probleme, die wir angehen müssen, um da auch eine Besserung zu haben. Also, vielleicht nochmal so ein paar Gründe, die ich hier gesammelt habe. Wir haben einfach Wissenslücken und auch ein fehlendes Bewusstsein für gewisse Erkrankungen. Chronische Erkrankungen, die relativ neu sind, ich sage jetzt mal sowas wie Long-Covid zum Beispiel, die sind einfach noch nicht so gut erforscht. Teilweise investiert die Forschung auch wenig in diese Themen. Und da haben wir natürlich dann einen riesen Gap, weil wenn man etwas nicht nachforscht, wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, dann wird man vielleicht gewisse Symptome auch nicht richtig einordnen können. Und da müssen wir halt wirklich nachschärfen. Ja, ich meine, Ärztinnen und Ärzte haben die Fortbildungspflicht. Das heißt, sie müssen sich eigentlich immer up-to-date bringen. Aber so ganz geregelt ist das ja auch nicht. Also die können ja auch Fortbildungen besuchen, die sie vielleicht aber zu neuen Erkrankungen oder auch zu neuen Erkenntnissen von gewissen Erkrankungen gar nicht auf ein anderes Level bringen. Das heißt, man kann sich fortbilden, aber am Ende des Tages auch vielleicht so nur in seinen Rahmen der von seinen medizinischen Interessen sich sozusagen bewegen. Und da finde ich einfach, dass wir ganz anders auch mit neuen Symptomen und Erkrankungen umgehen müssen. Das heißt, dass da einfach ein größerer Wissenstransfer gebraucht wird. Wir haben dann, und das ist natürlich verständlich, wenn wir wenig forschen, haben wir auch wenig Leitlinien. Also für viele Therapien oder Erkrankungen gibt es vielleicht auch gar keine Leitlinien oder Anhaltspunkte, wie man wirklich damit umgehen sollte, weil halt einfach die Grundlage dazu fehlt. Das verstärkt in meinen Augen ja auch nur, dass wir mehr in die Forschung in solche, ich sag jetzt mal, vielleicht auch seltene Erkrankungen etc., dass wir da auch mehr finanzieren müssen, damit die Forschung auch stattfinden. Ein riesengroßes Problem, und das haben wir ja gerade schon gehört, ist Zeitdruck. Das heißt, aufgrund von ökonomischen Zwängen, von Überlastung der ambulanten Versorgungsstruktur ist halt einfach auch gar keine Zeit da, um wirklich mal ausführlich mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen. Das heißt, man geht zum Hausarzt, Hausärztin, einmal handschütteln, kurz sagen, was man hat, dann kriegt man irgendwie schnell was präsentiert und das war's. Ne? Also da ist nichts mit mal nachfragen, wann treten die Symptome auf, wie äußern die sich, was für Faktoren verstärken vielleicht auch die Symptome. Also dafür ist nicht immer ausreichend Zeit und das ist natürlich ein Riesenproblem und deshalb möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass ja, Ärztinnen und Ärzte irgendwie Desinteresse daran haben, jemanden richtig zu behandeln. Absolut nicht. Also vermutlich würden sie gerne viel, viel mehr Zeit investieren, aber sie können es halt einfach nicht, weil sie es nicht schaffen, weil der Zeitdruck so enorm ist und sie halt einfach den Patientinnen und Patienten dort nicht gerecht werden. Und das höre ich ja auch von vielen, die teilweise sogar eine eigene Praxis haben, dass sie da halt einfach so einen enormen Druck haben, um überhaupt noch alle zu versorgen und zu sehen. Und das ist ja ein massives Problem in meinen Augen. Dann haben wir natürlich immer die Barriere der zwischenmenschlichen Kommunikation. Natürlich kann das daran liegen, dass das vielleicht in Ausbildungs- und Studiengängen nicht so explizit, sage ich jetzt mal, gelehrt wird. Aber, und das habe ich ja gerade schon erwähnt, haben wir immer wieder diese interkulturellen Spannungen, die in meinen Augen auch total absurd sind. Also wir müssen halt einfach uns auch darauf einlassen, dass unterschiedliche Kulturen und Religionen auch unterschiedlich vielleicht mit dem Thema Erkrankungen umgeht. Und da müssen wir uns halt einfach auch viel, viel offener bewegen. Wir müssen mehr in die zwischenmenschliche Kommunikation auch investieren, weil es kann ja nicht am Ende des Tages sein, dass wir aufgrund von Kommunikationsdifferenzen die Leute nicht vernünftig versorgen. Das heißt, da würde ich mir auch wünschen, dass wir ein bisschen offener sind und auch mehr in die Kommunikation einfach investieren und uns auch, obwohl wir Zeitdruck haben, obwohl der ökonomische Druck da ist, dass wir uns auch mehr auf die Patientinnen und Patienten einlassen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, sich die Zeit zu nehmen, aber es gibt gewisse Situationen, wo man wirklich besser kommunizieren kann. Und da müssen wir uns als Personal im Gesundheitswesen auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wir manchmal vielleicht auch stressbedingt nicht korrekt kommunizieren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hatte sicherlich auch schon die ein oder andere Situation, wo ich mir im Nachgang dachte, da hättest du vielleicht ein bisschen anders kommunizieren müssen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir noch ein großes Problem, insbesondere im Krankenhaus. Das ist die Hierarchie. Und das ist dann oft so, dass wir vielleicht Handlungsalgorithmen, SOPs oder wenn es Leitlinien gibt, diese so strikt umgesetzt haben wollen, dass von oben sozusagen vorgegeben wird, wie bei gewissen Symptomen oder vielleicht auch Krankheiten, was da für Behandlungspfade sozusagen eingeschlagen werden sollen. Es ist ja richtig, dass wir Strukturen haben, ist auch richtig, dass wir uns an Leitlinien halten, wenn die da sind, aber trotzdem müssen wir auch immer ein bisschen den individuellen Blick haben. Und das ist halt das Problem, wenn Menschen vielleicht zu uns kommen und Symptome schildern, die vielleicht nicht in so klassische Muster reinpassen, dass man das den Leuten nicht aberkennt und sagt, naja, aber sie können zum Beispiel Krankheit XY nicht haben, weil die Symptome passen nicht dazu. Mag ja vielleicht sein, aber in diesem Moment, wo doch ein Mensch zu uns kommt und sagt, dass er Beschwerden hat, dass er Probleme hat, müssen wir doch erstmal schauen, wie wir sozusagen an einer Lösung für diese Situation arbeiten können. Und da bringt es ja nichts zu sagen so, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und das ist ein großes, großes Problem und unser Bewusstsein dahin muss einfach viel, ja, viel besser geschärft werden. Und das, was ich auch sehr, sehr häufig erlebt habe, ist, dass wir uns insbesondere im Krankenhaussetting, wo wir sehr, sehr viele Werte haben. Also wir haben oft Monitore, wir haben, Geräte und Technik, die uns bei gewissen Diagnosen natürlich unterstützen und dass wir uns dann sehr darauf fokussieren. Wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, es kommt jemand und sagt, er hat Atemnot. Gut, Atemnot ist super subjektiv. Jeder empfindet Atemnot wirklich unterschiedlich. Und wenn man dann einen Sauerstoffclip zum Beispiel dran macht und sieht, dass die Sättigung über 97% ist, dann bringt es doch nichts in der Situation zu sagen, ja, aber ihre Sauerstoffsättigung ist doch gut. Trotzdem kann die Person doch Atemnot haben. Vielleicht liegt auch etwas ganz anderes sozusagen als Grundlage vor. Und ich meine nicht, dass man jetzt sofort sagt, ach, das ist psychosomatisch, weil das ist nämlich auch ein Riesenfaktor von Medical Gaslighting, dass ganz viele körperliche Symptome sofort auf psychosomatische Symptome geschoben wird. Also es wird sofort gesagt, man hat, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, man hat ein psychisches Problem und ist überlastet. Das kann sein, natürlich, ne? Also psychosomatisch kann super viel im Körper ausgelöst werden. Aber alles darauf zu schieben, das ist manchmal halt auch nicht korrekt, weil es bringt einen auch nicht weiter und für die Patientinnen und Patienten in der Situation ist es auch nicht hilfreich. Und deswegen sollte man immer die Symptome aufnehmen. Man sollte sie sozusagen schildern, sollte sagen, hey, ich kann das voll verstehen, dass sie Atemnot haben. Man sollte für sich vielleicht im Hintergrund haben, dass die Werte okay sind. Und dann muss man vielleicht mal ein bisschen anders denken. Vielleicht auch mal um zwei Ecken denken, um herauszufinden, was da wirklich möglich ist oder was da vorliegen könnte. Und wenn man am Ende des Tages gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen Lösungen findet und dann vielleicht herausfindet, dass es vielleicht wirklich psychosomatisch ist, weil gerade eine Überlastungssituation ist, weil es Panikattacken sind, die vielleicht noch nicht diagnostiziert wurden, dann hat man ja auch einen guten Anhalt und dann kann man da auch weitermachen. Problematisch wird es nur, wenn man den Leuten die Symptome aberkennt oder wenn man sie nicht richtig ernst nimmt oder teilweise auch ignoriert. Und das findet halt häufig, und das ist leider so, bei Frauen und bei Menschen mit Migrationshintergrund statt. Und das ist ein absolutes No-Go und deswegen müssen wir da sensibler werden. Und ich sehe mich auch als, ich sag mal, jemand, der ein großes Netzwerk hat, der sich mit Gesundheitsthemen auch beschäftigt. Ich sehe mich da auch in einer Vorbildfunktion, darüber auch aufzuklären und zu sprechen, weil es ein Problem ist. Und das kann man nicht auf Einzelfälle schieben, weil ich das auch in meinem praktischen Alltag mehr als genug tatsächlich gesehen habe. Und deshalb müssen wir da an Lösungen arbeiten. Und trotzdem, also wir müssen den Zeitdruck und den ökonomischen Druck und Personalmangel und all diese Faktoren, die einfließen, wir müssen diesen einfach trotzen, denn sie dürfen am Ende des Tages keine negative Auswirkungen auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten haben. Und das ist mir schlussendlich super wichtig, dass wir einfach ein geschärftes Auge auf die Situation haben, dass wir uns vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen, wie wir kommunikativ auch mit solchen Situationen umgehen. Ne? Also genau dieses, was ich gerade gesagt habe, so Sätze wie, ja, sie können gar keine Schmerzen haben, weil, ne? Oder sie können keine Atemnot haben, weil. Das sind No-Go-Sätze, die sollten wir vermeiden. Wir sollten auch unbedingt vermeiden, dass wir irgendwelche Klischees wie Mittelmeersyndrom oder ähnliches, dass wir sowas überhaupt in unserem Sprachgebrauch haben, das sollten wir, also falls es jemand von euch unbewusst genutzt hat, ne, dann bitte streichen, solche Wörter nicht mehr benutzen und wir müssen den Fokus mehr auf die individuelle Behandlung von Patientinnen und Patienten legen, müssen die Symptome ernst nehmen und am Ende des Tages muss man gemeinsam gute Lösungen finden und ich glaube, das geht nur, wenn man sich gegenseitig zuhört und wenn man eine gute Kommunikation miteinander hat. Vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu lernen vielleicht auch. Vielleicht werdet ihr ein bisschen sensibler auch im Alltag. Und falls ihr von Medical Gaslighting betroffen seid, dann schreibt mir doch gerne. Vielleicht können wir auch ein paar Dinge sammeln und können nach dieser Folge sozusagen auch noch darüber hinaus darüber sprechen, Lösungen finden und für Aufmerksamkeit sorgen. Vielen Dank und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.
Pflegestark, der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK. Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK. Dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Vanessa Kolozicik. Kamera Ferdinand Hauschild. Ton Ferdinand Hauschild und Jan Schemann. Redaktion Vanessa Kolozicik und Ellen Watzlawek.